Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um? Ich freue mich, dass du dabei bist in dieser neuen Folge von «Endlich leben». Ich bin Evelyn Gutknecht und heute treffe ich einen Mann, der immer wieder in Situationen hineingeht, wo die allermeisten von uns wahrscheinlich nie freiwillig reingehen würden. Situationen, die häufig einfach schlimm und tragisch sind. Wenn gerade ein Kind bei einem Unfall gestorben ist oder wenn sich jemand das Leben genommen hat. Da braucht es ihn als Notfallseelsorger, der zum Beispiel die Angehörigen betreut. Der Peter Schultes macht das seit vielen Jahren mit Leidenschaft und Herzblut. Und etwas Wichtiges hat er für sich in all diesen Jahren mitgenommen.
Mir wird einfach immer wieder bewusst, dass man wirklich immer, wenn man jemand weggeht, bewusst sich verabschiedet. Das ist eigentlich etwas, was ich von der Notfallseelsorge mitgenommen habe. Wir gehen nie aus dem Haus, ohne Tschüss zu sagen. Man weiss nie, wird man sich wieder mal sehen.
Der Peter Schultes hat auch sonst enorm viel Erfahrung mit dem Thema Sterben und Tod. Er ist auch reformierter Pfarrer. Seit 2017 ist er zwar pensioniert, aber er hat in all diesen Jahren ganz viele Beerdigungen gemacht, Menschen, die Trauer begleitet, und er ist auch häufig am Sterbebett gesessen.
Im Sterbeprozess, denke ich, kommt man nochmal so ein bisschen an Geheimnisse an. Ein Geheimnis vom Leben. Manchmal dünkt es mich auch, bei gewissen Sterbenden geht wie schon ein Türchen auf in eine andere Welt, in eine unsichtbare Welt, dass sie wie nochmal merken, es ist nicht das Letzte da, sondern es ist das Vorletzte. Es gibt noch das Letzte, wie immer das man dann auch nennt.
Die andere unsichtbare Welt, die er da gerade erwähnt hat, ist etwas, was Peter Schultes auch sehr beschäftigt und fasziniert. Er rechnet fest damit, dass es mehr gibt, als wir sehen. Da will ich von ihm unbedingt mehr darüber wissen. Zuerst tauchen wir aber gerade voll ein in seine Arbeit als Notfallseelsorger. Als Notfallseelsorger wirst ja du dazu gezogen, wenn es wirklich so Extremsituationen sind, also Unfälle, wenn Leute Betreuung brauchen in einer Situation, wo sie ich habe überhaupt nicht damit gerechnet haben, was am Morgen noch aufgestanden sind, dass sie ein paar Stunden später in so einer Situation drin sind. Nimm uns mal ein bisschen mit, wenn du hast so ein Telefon bekommen, Peter, man braucht dich dort und dort. Du bist ins Auto gesessen, bist an die Situation angefahren. Was ist dir so durch den Kopf? Weißt, hast du dich da innerlich auf das können vorbereiten, was dich dann da antrifft? Hast du irgendwie noch ein Ritual für dich gehabt?
Also ich hatte ein Bild von mir, also die Bibel kann man ja als religiöses Buch anschauen, aber auch als Kulturbuch. Und ganz am Anfang, wo die Bibel steht, ja, die Welt sei wüst, sei du, aber Gottes Geist schwebe drüber. Und das Bild hatte ich. Ich dachte, ich gehe nicht allein, da gibt es etwas Höheres über mir, das mich begleitet. Und auch aus dem Schrecklichen, das jetzt die Leute erleben oder erlebt haben, dem Schmerzvollen, kann mit der Zeit noch mal etwas Gutes werden. Oder die Schöpfungsgeschichte, die nachher... Das war mein inneres Bild, aber das habe ich natürlich nicht kommuniziert. Aber ich habe mich dann in Verbindung gesetzt mit dem Höheren und gefunden, ich brauche, hey, hallo, ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht allein. Und habe mich so beruhigen. Und dann kommst du einfach in die Situation hier. Und zuerst informierst du dich an die Polizei informieren oder den Rettungsdienst, was dir wartet. Mhm. Und dann gehst du in die Situation und sagst einfach, ich bin Peter Schultes, ich bin der Notfallseelsorger, ich bin jetzt für Sie da. Mhm.
Kannst du uns ein bisschen beschreiben, was sind so typische, in Anführungszeichen, Situationen gewesen, wo du zum Einsatz gekommen bist?
Ja, gell, es sind natürlich viele Herzversagen. Das Herz kann überall aufhören schlagen, bei einem OL-Lauf, beim Einfahren in eine City-Garage, löse das Billett und dann fahrst du nicht mehr weiter, weil du gestorben bist. Das Herz kann beim Fahren, also einfach allen Orten. Und darum ist für mich das Herz, ich lange immer wieder mal da und sage merci vielmal, es schlägt immer noch. Dann natürlich ein Drittel von unseren Einsätzen sind Suizid gewesen. Und dann halt andere Unfälle, Arbeitsunfälle oder beim Holzunfall oder was auch immer.
Verkehrsunfall.
Also so, genau, Verkehrsunfall oder ja, so. Mhm.
Und da bist du dann für die angehörigen Leute vor allem die Betreuungsperson gewesen, zuständig gewesen, oder für die Leute, die gerade irgendwie an diesen Unfall zum Beispiel angelaufen sind, das mitbekommen haben?
Also je nachdem, gell, am Unfallort zum Beispiel, wenn ich, jetzt, ich erinnere mich gerade an einen TÜV-Unfall, wo eine Automobilistin einen TÜV übersehen hat, da stehst du natürlich jetzt der Automobilistin mal zur Verfügung, soweit das die Polizei dann auch zulässt. Man muss dort immer ein bisschen schauen, dass da nicht voraus gewisse Veränderungen geschehen, wenn sie einem erzählen, was passiert ist. Also, aber einfach von den Betroffenen. Und natürlich, wenn in der Wohnung der Mann nicht mehr aufwacht und die Frau geht am Morgen ins Zimmer ruft und er bewegt sich nicht mehr, dann ist man für die Frau da, für allenfalls Kinder, die da rum sind. Also einfach gerade wirklich für die nächsten Angehörigen oder die nächsten Betroffenen, je nach der Situation. Oder bei einem OL natürlich. Da ist man auch bei diesen Leuten zu, also da, die das organisiert haben, oder bei einem Grümpelturnier, wo jemand hier zusammengebrochen ist beim Shooten. Da schaut man, dann ist man für die Mannschaft da, vielleicht braucht man eine Verstärkung, dass man noch andere Leute dazukommt. Und heute hat sich das noch mal ein bisschen verändert. Das bei grossen Ereignissen ist jetzt neu noch ein Care-Team vom Kanton Zürich aufgebaut worden. Notfallseelsorge ist wirklich für kleine Ereignisse und Betreuung von 3 bis 5 Personen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also eben, du kommst dorthin, sagst, hallo, ich bin Peter Schultes, ich bin jetzt für euch da. Was ist denn so das, was die Leute gerade in Anspruch nehmen? Weißt, was hast du da so für Erlebnis gemacht?
Das sind natürlich ganz verschiedene Situationen. Oder? Du kommst vielleicht hier und die Polizei, der Verstorbene, ist vielleicht im Badzimmer zusammengebrochen, liegt dort und die Untersuchung findet statt und die ganze Familie, die da ist, sammelt sich in der Küche, weil im Moment kann man nicht zu einer verstorbenen Person. Dann fragt man mal, darf ich da hinsetzen? Und dann ist man vielleicht mal ruhig und fragt, wenn sie mir erzählen, was passiert ist. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal ist auch ein grosses Spriegen da oder sehr ja, auch hin wieder mal eine aggressive Stimmung, man ist wutig auf irgendetwas und so. Und es ist einfach für mich immer wieder etwas Spezielles. Ich weiss nie voraus, was ich sage. Das sind auch meine ersten Worte. Ich bin Peter Schultes, ich bin Opfer, ich bin für Sie da. Und dann muss man ganz intuitiv auf die Situation reagieren, was für Bedürfnisse hat. Also ist man dann angeschumpft worden, jetzt kommt da jemand, der nicht unsere Sprache spricht und so, weil ich die Sprache nicht auch können sprechen. Und dann musst du schauen, wie kannst du das deeskalieren. Dort habe ich zum Beispiel dann gesagt, ja, ich organisiere euch jemanden, wo ich Sprache spricht, und dann ist das schon kein Thema mehr gewesen. Also es sind einfach ganz grosse Emotionen da und wichtig für einen ist, dass man sich da nicht mitreissen lässt. Das grösste Gab, das man ihnen bringen kann, diesen Menschen, ist die eigene Ruhe. Und auch das Wissen, wie die Abläufe sind. Oder dass man kann sagen, ja, jetzt geht halt noch eine Weile, der Bezirksarzt muss noch kommen. Dann wird die verstorbene Person, wird man schauen, kann man klären, warum sie so plötzlich gestorben ist. Also das geht halt alles ein Zeitchen. Und manchmal ist die Polizei und alle anderen beschäftigt. Und dann sind die andere, die da betroffen sind, einfach also, die involviert sind, froh, wenn sie jemanden wissen, dass da jemand dieser Familie schaut. Oder wenn man dann merkt, jetzt wird dann die verstorbene Person, kann man wirklich wieder besuchen und man muss entscheiden, wird sie beerdigt und so, wird man noch Kleider anlegen und so kann man mit der Zeit dann auch besprechen, wie soll es weitergehen.
Aber so, wie das für mich tönt, ist schon so, du gehst völlig ja, unvorbereitet in das inne und musst schauen, okay, was braucht es jetzt von mir? Du musst sehr intuitiv können handeln. Weißt, hat es da schon Momente gegeben, wo du gemerkt hast, hey, jetzt weiss ich im Fall auch gerade nicht, was sagen, was machen, bin selber irgendwie gerade überfordert?
Ja, das hat es immer wieder mal gegeben, oder? Und ich musste einfach immer wieder üben, zu helfen, ohne zu helfen wollen. Also einfach mal da sein und dann sagen, ich weiss jetzt auch nicht, was ich soll sagen. Jetzt sitze ich einfach mal da, bin entspannt und tue nicht verspannt überlegen, jetzt musst du doch etwas tun, jetzt musst du doch etwas sagen, jetzt muss etwas gehen und so. Ich glaube, das ist die grösste Lektion, die man hat müssen lernen, also neben anderen natürlich, dass man einfach mal ruhig kann sein und sagen, ich bin einfach da. Und natürlich habe ich auch schon einen Satz dann gesagt, der überflüssig gewesen wäre, oder? Also, man macht einfach auch Fehler oder Sachen, die jetzt nicht adäquat sind für die Leute, die da sind. Und das ist das, was einem am meisten nachher zu arbeiten gemacht hat, wenn man gefunden hat, jetzt ist man eine Belastung und nicht eine Entlastung, also, wo man die Leute durch die Situation durchmoderieren konnte. Aber dann hat man natürlich auch Hilfe geholt und hat die Situation nochmal angeschaut mit irgendjemandem. Und, ja, also von dort her ist es wirklich, ja, du gehst und schaust, was passiert und versuchst da drin dann den Leuten ein bisschen Halt zu geben.
Mhm. Also ein Beispiel von so Sätzen, die es irgendwie echt nicht braucht in diesem Moment?
Es gibt nicht generelle Sätze, sondern es ist ein Satz, wo man eigentlich jemanden einmal braucht, was beschäftigt sie jetzt gerade. Und ich habe diesen Satz bei einem Moment gesagt, wo jemand ein Kind verloren hat und der ist völlig falsch angekommen. Also, dass man dann gefragt hat, haben sie dann auch schon mal ein Kind verloren, habe ich jetzt ja nicht oder so. Und der Satz kann gut sein bei anderen Situationen, oder? Dass die Leute wirklich dann darüber reden wollen. In dem Moment ist er nicht richtig gewesen, oder richtig ist das falsche Wort, aber
nicht passend.
Nicht passend, das ist besser gesagt, ja.
Ja. Gibt es irgendwie so, kann man sagen, so Grundregeln als Notfallseelsorger, was man darf, was man auf keinen Fall sollte machen, oder eben ist das alles so intuitiv, individuell?
Ja, es gibt schon Grundregeln. Also zum Beispiel, wenn Leute Fragen haben, oder warum, oder was ist, oder wie habe ich das verdient, oder was auch immer, dass man da zum Beispiel keine Antworten gibt, sondern sagt, ich weiss es auch nicht, oder? Dass man dann eine weitere Grundlage ist natürlich eben, dass man die Leute versucht zu stärken. Also wenn jemand sagt zum Beispiel, oh, haben Sie Durst, möchten Sie ein Glas Wasser trinken? Dass man dann sagt, ja gern zum Beispiel, und meistens wird ja dann jemand andere der Person Wasser oder mir Wasser bringen. Und wenn sie es selber tun kann, zum Beispiel jetzt die Frau vom verstorbenen Mann, dann stärkt sie das. Oder sie kann mir etwas lieb tun und ich bin auch da, um ihr zu dienen und zu helfen.
So, sie kommt in die Handlung irgendwie.
Genau, also man versucht, die Leute zu stärken.
Ja.
Man schaut die Leute, dass sie wieder klar denken können. Man ist ja verwirrt, das ist alles eisgestürmt und so. Und versucht mit klaren Fragen, dass das Denksystem in einem mit dem Computer, der abgestürzt ist, wieder kann anfangen, klar zu denken. Das sind so ein bisschen Sachen. Und eben, dass man sich nicht selber mitreissen lässt. Es gibt einen Unterschied zwischen Mitleid und Mitfühlen. Das ist ein Unterschied. Wer mitleidet, der ist eigentlich nicht mehr unbedingt, hat die Fähigkeit zum Helfen. Weil da ist man wie der Strudel drin, man brüllt vielleicht auch und so. Ich tue immer vergleichen, wenn man von einer Brücke sieht, jemand ist in den Fluss gefallen, in einen Strudel. Der, der mitleidet, kumpelt nach. Und dann zieht es uns auch runter. Und der, der mitfühlt, ist auf der Brücke, rührt einen Rettungsring dran, den er hebt und hilft so und zieht langsam die Person aus dem Strudel wieder raus. Das ist für mich noch wichtig.
Stelle ich mir aber je nach Situation schwierig vor. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ein Kind verunfallt tödlich. Du kommst dort an, siehst die Eltern brüllen, siehst die Not. Jetzt gerade du als auch Grosspapi, oder? Kannst dich dann vielleicht gerade reinversetzen, was macht das jetzt mit diesen Eltern, um da irgendwie das nicht zu nahe ankommen und dich eben gleich auch berühren lassen. Wie schaffst du das?
Das schaffst du in dem Moment, aber brüllst dann nachher. Oder du weißt ja, dass dein Brühl jetzt nicht unbedingt hilfreich ist, weil das kann die Leute dann selber noch runterziehen. Also ich habe das auch schon erlebt, wo eine ganze Schar von Nachbarn, von Angehörigen, wie auch immer da war, alles hat brüllt und die betroffene Tochter und Mutter sind immer aggressiver geworden. Und zuerst habe ich gedacht, ist das echt wegen mir, weil ich als Freunde komme und zumal habe gemerkt, nein, das mögen sie nicht mehr vertragen.
Das Brüllen.
Dann haben die Angehörigen uns mal gesagt, braucht es uns noch? Und dann habe ich gesagt, ist glaube gut, dass sie jetzt gehen können. Und nachher hat die Mutter mir gesagt, oh, bin ich so froh, ich habe das nicht mehr mögen vertragen. Oder? Also das zieht manchmal ab und ich kann schon oft dann brüllen, aber einfach nachher. Also man tut dann auch nicht gerade die Zusammenhänge setzen oder oh, wenn das jetzt mein Sohn wäre oder oh, wenn das. Oder sobald man den Funkensprung macht, dann wird es schwierig. Das macht man nachher. Oder wenn man auf dem Heimweg dann sich überlegt, ja, das ist ja jetzt genau so wie mein Sohn, der hat jetzt nie mehr einen Papi, oder? Das sind dann die Momente, aber im Ereignis drin hat man oft auch gar nicht Zeit, so etwas zu denken, sondern das kommt erst nachher, wenn man die Situation nochmal anschaut. Man ist ja auch drin, in dem Chaos-Sinn, oder?
Da werde ich dann unbedingt noch näher darauf eingehen, wie du das dann schaffst, das nochmal durchzugehen und vielleicht auch loszulassen. Zuerst aber nochmal in die Situation hinein. Weißt du, du triffst ja da Menschen an, die wirklich in einer Extremsituation sind, in einem Schock hinein. Ja, was machen die Menschen durch? Emotional, körperlich, in einem Schock?
Ja, Oder man kann im Schock kann man entweder, also man ist ja voll Adrenalin, also der Körper ist ja reagiert, oder? Also man ist voll Adrenalin, man ist, das Cortisol schüttet sich aus, ganz viel Stoff sich ausschüttet. Und das heisst, der ganze Körper ist wie geladen, oder? Und die einen, die sind einfach nervös, sind hektisch, sind panisch, andere erstarren, verlieren sogar die Sprache, können nicht reden. Andere tigern wieder hin und her, hin und her. Also es ist ganz, ganz verschieden, wie wir reagieren im Schock. Und das ist einfach von unserem Stammhirn her. Unser Hirn ist ja so ein bisschen dreiteilig. Es ist Stammhirn. Das ist das Reptilienhirn, das erste Hirn, das bei uns da ist, wenn das Kind auf die Welt kommt, oder wo das Atmen stört, das Hungerbedürfnis stört, Schlafen stört. Und dann ist das instinktiv. Menschen sind völlig außerhalb von der Kontrolle in der Regel. Es gibt auch solche, die ganz automatisch reagieren. Aber das Denken, das ist wie ausgeschaltet. Das ist so ein Überlebensmodus. Mhm. Und darum sind die Reaktionen so ganz verschieden, oder? Also es kann auch sein, dass das jemand mir ein Fotoalbum gezeigt hat, obwohl der Mann gestorben ist. Schauen Sie die schöne Ferien, die man gehabt hat. Also jemand hat gelacht, wo erzählt hat, dass etwas Schweres passiert. Also in diesen Schockreaktionen gibt es ganz verschiedene Arten von Muster, wo sich die Leute später vielleicht sogar dann schämen darüber, weil sie denken, hey, wie habe ich da drin reagiert?
Und aber das kann man wie nicht steuern, oder?
Nein, ja. Man kann es im Moment oft nicht steuern. Mhm. Und Schock ist auch Schutz, oder? Ich habe es einmal erlebt, wo jemandem mitteilt worden ist, schon einem älteren, kranken Mann, seine Frau sei verunglückt. Und dann ist er zusammengebrochen und gestorben. Also der Schock ist auch ein Schutz, dass man Sachen überhaupt kann überstehen kann.
Mhm. Was hast du, kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele grob schildern? Was sind so Situationen, die dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind in all diesen Jahren? Gibt es das so solche, die vielleicht auch wieder vorkommen, die dich ja, besonders geprägt haben?
Ja, es sind verschiedene. Oder du hast wie ein Fotoalbum. Du vergisst eigentlich nichts. Aber wenn du wieder an ein Ohr kommst, oder dann kommt das wieder in Erinnerung. Also zum Beispiel eins ist, wo ein Mann sich das Leben genommen hat, während die Tochter und die Mutter sind gepostet und als sie zurückgekommen sind, haben sie ihn gefunden. Und die Tochter hat dann, sie war schon in den 20er, hat dann nicht gewusst, soll sie die Verstorbene noch besuchen und, oder nicht. Und ich, das vergesse ich nie, wenn wir sind in der Küche gestanden, sie so neben mir. Und dann habe ich gefragt, wie ist denn so? Ja, ich bin hin und her gerissen. Und dann habe ich gesagt, wie stellen Sie sich denn den Verstorbenen vor? Und dann hat sie als Mädchen mal eine verstorbene Person gesehen, die halt für sie damals schockmässig war. Sie ist nicht vorbereitet worden. Und da bin ich nachher gesagt, dann gehe ich mich beim Papi jetzt verabschieden bei ihm und kann dann nachher erzählen, wie er aussieht und hat das gemacht. Und nachher ist sie zu ihm gegangen und ist so dankbar gewesen, hat sie mit ihm noch mal zusammen sein können. Und das vergesse ich nie mehr. Das war einer der ersten Einsätze. Und natürlich kommen Kindereinsätze in den Sinn, die sind alle präsent, oder, was um Kind geht. Oder wo man müssen berichten, dass eben ein Vater nicht mehr heimkommt und das Schreien von diesen beiden Buben, die dann die Frau hat gesagt, ich will es den Kindern selber sagen, ins Nachbarzimmer. Und die haben so geprägt. Und später hat mich dann die Frau mal eingeladen zum Essen und dann haben die Buben gespielt am Boden und ich bin sofort zu ihnen gespielt mit der Autoöl und sie haben den Unfall vom Vater gespielt. Und am Tisch sagt der Älter, wo wir da wieder am Tisch waren, der war glaube ich 60, sagt, Mami, jetzt sind wir ja wieder das Vierte. Weil ich am Platz vom Papa gesessen und das ist für heute. Also eben, das sind tiefe Spuren, die es hinterlassen hat, die jetzt nicht quälend sind, aber sie sind alle da.
Das prägt irgendwie halt doch.
Ja, ja. Genau.
Ja, wie gehst denn du heim nach so einem Ereignis? Was, du hast vorhin ein bisschen angetönt, das macht etwas mit dir, du brüllst dann manchmal ja auch noch. Wie verarbeitest du das selber?
Manchmal hatte ich gar keine Zeit gehabt. Weil als Pfarrer, also du bist vielleicht vom Einsatz gekommen und hast nachher gerade deine Konfirmanden gehabt vor dir, oder? Oder einmal haben wir jemandem müssen sagen, dass ihr Mann vertrunken ist. Das war um eins gewesen, und um zwei hatte ich eine Trauung gehabt, oder? Also da hat man gar keine Zeit gehabt und das war aber für mich eine Hilfe gewesen, oder? Man hat sich dann nicht können, es hat sich dann nicht so in dem Sinn eingebrannt, oder? Dass man blockiert gewesen wäre, sondern das war für mich eine grosse Hilfe gewesen. Und auch das Pendeln zwischen Freude und Trauer, wie das ja, das Schaukeln gehört ja einfach ins Leben. Oder das ist für mich, das Pfarramt ist für mich eine grosse Hilfe gewesen im Verarbeiten. Dann natürlich auch die Familie. Dann sind wir auch oft in einem Team, ja. Das Rettungsdienstteam ist ja da, oder die Polizei ist da, oder die Feuerwehr ist da. Man tut vielleicht noch einen Moment nachher kurz reden miteinander. Also dass sie in dieser Hilfsorganisation Gemeinschaft, das war für mich ganz etwas Wichtiges gewesen. Oder dann hat auch schon eine Leiterin vom Rettungsdienst angerufen nach einem Kinderunfall um Mitternacht, wie geht es dir jetzt denn? Und das habe ich so geschätzt. Und dann hat man darüber reden.
Wirklich so den Austausch noch miteinander haben.
Genau, also so aufgefangen sein in einem Netz, das ist eigentlich die grösste Hilfe. Plus Natur, bewegen, rennen, joggen, Wind spüren. Weil eben das Adrenalin hat man ja dann selber auch, oder? Also das Cortisol, all die Stoffe, die einem nicht schlafen lassen. Und darum ist eigentlich Bewegung so ganz wichtig. Oder mal, heute sagt man ja so schön vom Wald baden, die Düfte, frisch geschlagenes Holz, dann schmeckt man halt vielleicht mal an einem Holzstamm und geniesst das einfach. Also einfach sich gut zu tun auch. Oder jemand, wo nach einem schweren Einsatz mir ist, Süßigkeiten bringen. Wo ich einfach gesagt habe, oh, das ist so lieb, du, jetzt brauche ich einfach schnell Wärme, darf ich dir um den Hals fallen, weil meine Frau ist arbeiten und ich war allein gewesen. Und das war ein kurzer Moment vom Aufsteller, wo man dann nachher wieder weitergehen konnte.
Was ich mir noch schwierig vorstelle, weißt du, bist ja dann so nah, je nachdem, bei diesen Leuten dran, vielleicht auch über, weiss nicht, mehrere Stunden kann so ein Einsatz ja auch gehen und nachher gehst du heim und eigentlich musst du es ja wie loslassen. Du weißt ja dann nicht, wie geht es jetzt mit diesen Leuten weiter. Weißt du, ist dir das leicht gefallen? Oder wie hast du das gehandhabt? Bist du dann gleich noch nachfragen, vielleicht Wochen später, wie geht es ihnen, wie ist es weitergegangen? Oder kannst du das wirklich dann können loslassen?
Also du hast es müssen loslassen, allein zeitlich. Oder? Also wir sind im Bezirk Pfäffiken, in Wil, Meilen, Uster sind wir im Einsatz gewesen. Das kannst du unmöglich. Als Pfarrer kannst du auch weiter nachher diesen Leuten schauen. Man hat auch oft geschaut, dass sie auch weiter betreut sind oder wenn sie noch einen kirchlichen Kontakt hatten, dass man vielleicht das dort dann gemolden hat, dem Pfarrer, wenn man gefragt hat, dürfen wir, haben sie ein Bedürfnis. Also, und viele Leute ja, haben ja nachher auch irgendeine Abdankungsfeier und werden dann von dieser Seite her weiter begleitet. Und was natürlich in Pfäffiken war, dort bin ich natürlich weiter dann mit diesen Leuten unterwegs gewesen.
Weil du dort Pfarrer
genau.
Bist über viele Jahre.
Ja.
Ich möchte jetzt auch gerne eben auf das Pfarrersein eingehen. Du hast so viele Beerdigungen, Abdankungen gemacht. Du hast sicher auch als Seelsorger Menschen begleitet, die jemanden verloren haben. Und auch Menschen am Sterbebett. Ich möchte gerne auf die Situationen eingehen, die du erlebt hast, am Sterbebett von Menschen. Was ist dir da gerade so das Nächste, wenn du so an das denkst?
Also Sterben, denke ich, ist wie ein besonderer Moment nochmal im Leben, wo vieles, was wichtig ist, unwichtig erklärt. Auch eine Beerdigung tut die ganze Agenda in der Regel zu einer Opsi machen. Oder? Die findet jetzt einfach statt und ich muss das organisieren, also jetzt die Leute und so. Und im Sterbenprozess, denke ich, kommt man nochmal so ein bisschen an Geheimnisse an. Ein Geheimnis vom Leben. Manchmal dünkt es mich auch, bei gewissen Sterbenden geht wie schon ein Türchen auf in eine andere Welt, in eine unsichtbare Welt, dass sie wie, nochmal merken, es ist nicht das Letzte da, sondern es ist das Vorletzte. Es gibt noch das Letzte, wie immer das man dann auch nennt. Und es gibt ganz besondere Momente. Ich bin mal an einem Sterbebett gekocht, bin 10 Minuten zu spät gekommen, habe die Person schon längere Zeit begleitet. Und wenn ich dann nochmal ihre Hand einfach hebe und dann sehe ich so vor einem inneren Auge, oder wie man es will beschreiben, tanzende Figuren, also mit langen Rücken, wahrscheinlich Frauen geschalten, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Und nachher frage ich den Mann, hat ihre Frau sehr gern getanzt? Und dann hat er gesagt, ja, sie ist eine begeisterte Tänzerin gewesen. Oder jetzt kann man das Bild einordnen, wie man will, aber um Sterben gibt es viel Symbol und ich habe einfach den Eindruck gehabt, ihr geht es gut und sie will das nochmal mit dem Symbol vom Tanzen zeigen, auch ihrem Mann gegenüber und ich bin sehr erstaunt. Also so hat es am Sterbebett immer wieder auch so ich habe ganz verschiedene Erzählungen gesehen. Jemand hat mir erzählt, er hat wie 2 Fernsehen gesehen. In einem sei sein Leben abgespielt worden und im anderen hat er ganz schöne Landschaften gesehen. Also es ist so wie zwischen dieser Wirklichkeit und einer neuen Wirklichkeit zwischen ihnen gewesen. Und ich glaube, das passiert im Sterbeprozess, dass sich ja dann unser Geist, unser Kern, oder wie man es auch will, langsam lösen. Aber man ist immer noch da, oder? in dieser Welt. Es ist wie wenn man auf den Bahnhof läuft und man geht mit dem Zug weg, aber solange man noch da ist und im Zug ist man immer noch da, obwohl die Gedanken schon vielleicht in der Sprachschule sind und wer man dort will antreffen oder wer man auf dem Flughafen geht. So ist man in Zwischenwelten, denkt es mich. Und das kann manchmal verwirrend sein bei den Menschen. Darum ist das wichtig, dass man das weiss. Aber es kann auch sehr, sehr eine Hilfe sein.
Das klingt für mich jetzt auch fast so ein bisschen wie so eine Berührung mit dem Übernatürlichen, wo du da jetzt schilderst. Also, dass viele Leute auf dem Sterbebett gemacht haben.
Ja, man muss natürlich eben, es gibt auch Sachen, Medikamente, die auch Halluzinationen auslösen. Ich bin aber nicht immer sicher, ob es Halluzinationen allein sind, sondern ob es bereits eben auch Begegnungen sind in dieser anderen Welt. Wo meine Mutter selber gestorben ist. Sie ist an einem Unfall gestorben, also ein paar Wochen später. Und ich musste dann entscheiden, dass man ihre Maschine abstellen. Und sie hat aber zu der Ärztin geflüstert, ich will heim zum Vater. Und ich habe gedacht, sie will heim zum himmlischen Vater, von ihrem Glauben her. Und sie hat mit 5 die Mutter verloren, wo sie 5 war, und hat so brüllt im Grab, dass man ihr das mal ein Nasentuch in das Maul gestopft hat. Das waren natürlich noch andere Zeiten gewesen. Und sie hat immer wieder mal von dieser Mutter erzählt. Es war nachher nicht so einfach mit der Ersatzmutter, für die ist ja auch nicht. Aber, und dann bin ich auf der Toilette gesessen, traurig war, der Kopf in die Hängestütze verschlossen. Und dann sehe ich mal so eine Schotterstrasse, eine Naturstrasse und ein briekendes Mädchen mit langen Zöpfen. So hat sie ausgesehen als Kind. Und dann kommt der Gestalt auch in das Bild hier. Ich weiss nicht mehr, welche Form. Und dann steht sie auf und umarmt die Gestalt und dann gehen sie Hand in Hand gehen sie auf dem Schotterweg dann weiter in die Welt. Und ich hatte einfach den Eindruck, der Himmel will mir zeigen, sie haben sich wieder gefunden, sie sind sich wieder begegnet, Mutter, Mami und Tochter, also das Mädchen. Und das hat mich sehr berührt. Da kann man natürlich sagen, Fantasie, Peter, aber ich habe ja nie so etwas gedacht oder so und vermutet und auch ihre Tränen gesehen. Ja, sie war sicher auch traurig, uns müssen zu verlassen. Und dann der Trost, wo der Himmel dann ihre die Person geschickt hat, um sie abzuholen, wo sie so lange Sehnsucht danach hatte.
Oh, schönes Bild. Das freut mich gerade. Ja. Weißt du, wie fest sind so innere Bilder, wie du das jetzt beschrieben hast, wichtig in deinem Leben, gerade jetzt so in Bezug auf Menschen begleiten am Sterbebett? Ist das etwas, wo du immer wieder mal erlebt hast?
Ich erlebe das nicht häufig, also, aber es gibt hin wieder mal, dass ein Traum oder so ein Bild mir helfen wird. Und es bestärkt einfach mein Vertrauen, dass es da eine Parallelwelt gibt, die sich um uns kümmert. Und wo da ist, egal wie religiös das man auch ist, aber es ist etwas, jemand hat mir letztens im Brief geschrieben, der auch so ein Erlebnis hatte, eine tiefe Begegnung mit dieser Parallelwelt. Der hat eben davon geredet, die ihn so berührt hat, dass er gesagt hat, da ist für mich eine bedingungslose Liebe gekommen, ohne Wenn und Aber. Das hat ihn einfach überwältigt und sind dann so Wärmewellen durch ihn geflossen. Und ich habe einfach gesagt, ja, da hat er erlebt, in der Bibel heisst es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das hat er wirklich physisch dürfen erleben. Und das tröstet mich natürlich. Und für mich ist es ein Geschenk, eine Bereicherung, dass ich an so Momenten dabei sein darf bei Menschen. Also auch eine Beerdigung, wenn ich in ein Leben hineinschaue. Das ist, jedes Leben ist für mich ein Weisheitsbuch, ein Lehrbuch. Man sieht, wie der Mensch umgegangen ist mit Schwierigkeiten, mit Freude, mit Leid. Und dann versuche ich, das rauszupflücken, für mich selber und auch für die anderen, die für mich fürs Weiterleben eine Hilfe sein können. Sagen, hey, ja komm, wir gehen doch auch in die Richtung oder bestärken das. Und darum ist der Beruf auch Sterben, eben Geburt und Sterben gehört zueinander. Und gerade letztens hat mir jemand gesagt, sie finde ich Sterben sei wie eine Geburt. Und habe so ein schönes Bild gefunden, ja, darum glaube ich, dass Hebammen da dabei sind, wenn wir gehen. Und nicht von unserer Seite her, sondern von der anderen Seite. Die dann helfen, dass die Geburt, dass wir da rüberkommen. Und dann dort in die faszinierende Gotteswelt dann eintreten. Jeder auf seinem Weg, den Gott für ihn vorbereitet hat.
Mega schönes Bild mit diesen Hebammen auf der anderen Seite. Weißt, hast du das Gefühl, jetzt die Bilder, die du da beschrieben hast, oder die Parallelwelt, kommt das besonders auch eben am Lebensende, wird das so ein bisschen sichtbar, wenn es ums Sterben geht, dass die Menschen dort vielleicht auch ein bisschen sensitiver drauf sind?
Ja, oder wir stehen ja jetzt heute so im Leben drin. Also ich denke, ich habe Enkelkinder, ich sehe die Eltern, die Kinder. Man ist so mit im Leben, muss ich durchschwimmen durch das Leben. Kind ist krank, wie organisieren wir es? Wir arbeiten ja beide, meistens Frau, Mann und so. Und man hat vielleicht viel weniger an die Zeit, die Ruhe, die Stille, zum zu hören oder zum zu empfinden. Und denke, im Sterbeprozess, da wirst ja du immer mehr reduziert. Du liegst vielleicht im Bett, hast viel Zeit auch oder zum Nachdenken und es steht wie, es wird verlangsamt sich alles. Es ist wie so eine Rolltreppe, die langsamer wird. Und ich glaube, in dem Moment ist die Wahrnehmung auch verändernd mit der Zeit. Und früher hat man ja gesagt, mach doch stille Zeit, oder heute sagt man Meditation. Und ich glaube, es ist sicher gut, wenn wir ins Leben immer wieder einmal so Momente einsetzen in der Natur oder so, wo man sagt, und jetzt will ich einfach offen sein für das, was da auch noch ist, was auch immer man mit dem auch noch ist, dann bezeichnet.
Also, dass man sich eben nicht erst am Lebensende die Zeit zwungenermassen muss nehmen, sondern dass man schon, wenn man noch voll im Saft ist, sich die Zeit nimmt für die Stille.
Ja, genau. Mhm. Ich habe letztes Mal bei einem Kaffeehörer gesagt, du stell dir vor, unsere beiden Engel sind jetzt auch da. Ich habe gerade gesagt, schau, jetzt bin ich ganz frech heute. Was meinst du, was würden denn die miteinander reden? Und das ist ein spannendes Gespräch geworden. Also ich habe sie überfallen, weil ich dachte, ich will mal so ein Experiment machen. Bier habe ich es mir erlauben können. Und es hat ein ganz spannendes Gespräch. Also wenn man sich bewusst wird, dass man nicht alleine ist, nie allein ist, dass man immer begleitet ist, das ist ja von unserem Glauben her, also vom christlichen Glauben her, so dokumentiert und von Jesus auch zugesprochen. Es ist sicher gut, wenn man sich immer mal sich das bewusst wird. Ich bin nicht alleine. Ich werde, und jetzt in der Notfallseelsorge, oder? Ich habe natürlich auch mit Inspiration gerechnet, dass mir Impuls geben werden, dass ich auf etwas aufmerksam gemacht werde. Letztens auch, wo ich jemanden in einer so Gruppierung gesehen habe, dort so außergewöhnlich neben draussen sitzen, dass mir das überhaupt aufgefallen ist. Und ich frage, geht es nicht so gut, oder? Und ich glaube, das ist nicht nur immer von einem, sondern da kommen die Impulse von anderen Seiten her, schau da oder ach da oder jetzt könntest du da mal.
Und ich also glaube, von anderen Seiten meinst du göttliche Impulse?
Von göttlichen Impulsen, ja. Genau. Mhm. Von göttlichen Impulsen, ja. Ja. Mhm. Von dieser Begleitung, die uns Gott und Jesus zur Verfügung gestellt hat. Ja.
Mhm. Eben, mit dem rechnest du ganz fest. Ja. Das wäre nochmal ein ganz neuer Podcast, den wir mit dir machen können. Du hast auch ein Buch geschrieben darüber, wie Engel begleitet. Also, das ist schon etwas, wo du fest davon ausgehst, dass da die unsichtbare Welt gibt, die Parallelwelt gibt, dass da Engel sind, die uns begleiten, dass da Jesus mit dir unterwegs ist. Fände ich mega spannend, um mal noch einen weiteren Podcast mit dir machen, aber das würde jetzt den Rahmen, glaube ich, sprengen. Ich würde einfach gerne mal mit dir darüber reden, was ist am Ende vom Leben wirklich wichtig? Weißt, wenn du jetzt du hast so viel Erfahrung können sammeln, ob das jetzt in der Notfallseelsorge ist, ob das drin ist, eben Menschen am Sterbebett zu begleiten, da geht es ja so um essentielle Themen, Fragen. Was würdest du sagen, was ist wichtig am Ende vom Leben?
Die Frage würde ich persönlicher stellen. Jede Person, die zwar noch lebt, aber bald sterben wird, würde ich sagen, was ist für dich jetzt noch wichtig? Was ist dein Bedürfnis? Und dann darauf reagieren. Jemand hat mir gesagt, ich will jetzt einfach noch Yoga lernen. Eine junge Mutter, die dann gestorben ist, das war ihr Wunsch gewesen. Und dann hat man das ermöglicht. Sie hat noch ein paar Mal in eine schöne Stunde gehen und ist dann nachher gestorben. Also es gibt ganz verschiedene Wünsche, oder? Mhm. Und ich würde sehr persönlich dann fragen, was ist jetzt noch dein Bedürfnis? Was beschäftigt dich jetzt auch? Was willst du allenfalls noch besprechen? Also manchmal wird ja der Tod von Familienangehörigen weggeschoben. Man will nicht darüber reden, weil man denkt, ist die Person, ein Arzt hat eben gesagt, ich behandle keine Sterbende, sondern Lebende, die bald sterben werden, oder? Man will ihr nicht sagen, dass es wirklich so weit ist. Und die Sterbenden wollen oft auch nicht mit den Angehörigen reden, weil sie nicht die Angehörigen wollen schocken. Also Familien schützen sich oft. Schützen. Mhm. Und das ist schade. Und darum würde ich nicht sagen, nicht über den Tod, einfach so sagen, gibt es etwas noch, das dich beschäftigt, wo du willst darüber reden? Und dann auch auf so Symbole reagieren. Eben wenn jemand sagt, bei mir letztens jemand, jetzt habe ich Schnee gesehen, ich glaube, ich evolutioniere, oder ich habe ein Mädchen im Zimmer gesehen und so. Dann man sagt, ja, was ist das? Wie ist das für dich, der Schneefall? was löst das bei dir auf? Ja, ein wunderschönes Bild, da ist etwas Sanftes da und ein Mädchen, das ist etwas Junges, Frisches dran. Was bedeutet das für dich? Ich habe das dann ein bisschen als Symbol gesütet. Schnee ist ja weiss und ist leicht und flockig und ist auch rein. Also Vergebung habe ich ein bisschen daran gedacht. Ich habe das dann nicht besprochen. Ich habe es erst nachher mir überlegt. Und aber auch leicht. Und es war auch wirklich ein leichtes Sterben gewesen. Und das Mädchen ist ja wie ein Neuanfang. Geburt, eben Sterben. Da hätte ich jetzt, ich habe das dort leider nicht da, würde ich heute fragen, du, was bedeutet das Mädchen, wie ist das, was bringt sie für eine Stimmung? Also, dass man auf die Menschen eingeht, dass man nicht flüstert, zum Beispiel an einem Sterbebett, und dass man die Leute nicht schont von Wahrheiten, aber die Frage ist, wie man mit ihnen mit umgeht. Ich weiss von einem Arzt, der gesagt hat, weißt, die Frau hat mir noch gesagt, im Zeichen nicht mit dem Mann, wie es ihm geht. Und der Mann hat dann, als er drin war, sagt meiner Frau nicht, wie es mir geht. Oder? Und dann ist er rausgekommen und hat gesagt, der Mann wird ja bald sterben. Hat mir davon, warum haben sie ihm gesagt, hat es richtig zusammengeschumpft, der Arzt? Oder? Und er hat gesagt, ja, er hat mir ja das gesagt selber. Und so hat es dann ein Gespräch ermöglicht, oder, dass die beiden mal darüber geredet haben.
Da wären wir gerade bei einem weiteren Thema. Weißt du, was ist, du hast ein paar Tipps schon gegeben, was ist wichtig auch im Umgang mit Sterbenden, also nicht einfach flüstern am Sterbebett, sondern irgendwie präsent sein. Was gibst du sonst noch so ein bisschen für Tipps, in Anführungszeichen, wenn jetzt Leute zuhören, die vielleicht wissen, ja, in meinem Umfeld gibt es Leute, die am Sterben sind, wie kann man da für die da sein?
Also es kommt ein bisschen davon ab, wie nahe das man ist. Ich mag mich jetzt erinnern an ein Beispiel von einer Tochter. Der Vater hat praktisch nicht geredet und nicht viel geredet. Und dann hat sie einfach gefunden, wie kann ich ihm etwas lieb tun. Und sie ist vom Beruf her Kosmetik dort irgendwie in dieser Branche gewesen. Und dann hat sie gefunden, ich tue ihm einfach die Füße massieren. Also manchmal kann man auch körperlich jemandem helfen. Und jemand, der wochenlang nicht mehr reagiert hat, hat sie auch gefunden, ich will ihm noch etwas Liebes tun, hat nicht mehr geredet und so. Und dann hat sie ihm ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet und die Hand gegeben und dann flüsterte er Danke. Es war eigentlich ein Wort seit mehreren Wochen und ist nachher wieder abgetaucht. Also so, es gibt so, ich glaube auch, wenn man in ein Krankenzimmer geht, dass man auch einen Moment ruhig bleibt und Grüezi sagt und dann lässt und schaut und offen ist einfach, intuitiv auch, was gibt es und nicht einfach so hektisch hier Blumen an, brauchst du nicht etwas, trink doch, mach doch und so, dass man in die Ruhe eintaucht, wo Sterbende oft sind, nicht immer, aber oft sind und dann wahrnimmt, was könnte jetzt angebracht sein.
Und wirklich auch mit der sterbenden Person reden, auch wenn sie vielleicht nicht ansprechbar ist in dem Fall. Es gibt es ja häufig, oder, dass dann Sterbende eigentlich wie schon so ein bisschen, vielleicht auch von den Medikamenten her oder so, eine Art in einem Delirium sind. Man das Gefühl hat, man kann gar nicht mehr durchdringen, aber du würdest sagen, hey, ja, redet mit ihnen.
Also ganz wie normal, oder? Oder ich würde natürlich, je nachdem, wie nahe ich stehe, darf ich auch sagen, ist es für sie gut, wenn ich meine Hand auf ihre Hand lege. Und wenn Sterbende, also Lebende, die bald sterben, auch noch kognitiv da sind, sie wollen auch hören, wie es uns geht. Das hat für mich so jemand, eben eine jüngere Person, schwerst krebskrank, bald dann auch gestorben. Sie hat immer wollen wissen, wie es mir geht. Ich kann immer sagen, aber das sind Banalitäten, wenn ich dir jetzt erzähle, ich bin zum Zahnarzt gegangen. Aber sie hat es wollen wissen, oder das Kind ist aus der Schule gekommen. Manchmal scheucht man sich, denkt, ja, wenn ich jetzt erzähle, wie es uns gut geht, oder wir haben gerade das Wochenende, das Ehewochenende verbracht, was schön ist, und sie stirbt jetzt dann vom Mann weg. Aber sie hat immer gesagt, ich will wissen, wie es dir geht. Das soll nicht einbahn sein und nicht künstlich sein und aber auch nicht ablenken. Wenn Sterbende wirklich über Sterben reden, wenn es einem unangenehm ist, dass man dann darauf eingeht. Und einfach an dem Bett authentisch ist, man darf auch lachen. Also auch das, im Himmel wird viel gelachen, da habe ich den besten Eindruck. Also das gibt es sowas nicht. Also einfach möglichst unkünstlich, authentisch, so gut es geht.
Aber man darf auch brüllen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man kommt ja nicht in Form von der Notfallseelsorge oder vom Seelsorger. Mhm. Und ich meine, auch das will ich nicht ideologisch sagen, man darf nie briegen und so, aber es ist ein Unterschied, eine Chaos-Situation und ein Sterbebett. Dass dort vielleicht einmal mal Tränen kommen. Eben, es gibt so tiefe Erlebnisse. Es ist eine Tiefe, wie jede Geburt, finde ich, ist auch so eine Tiefe. Oder ein Moment, wie der Schluss, der Anfang vom Leben. Und zwischendrin gibt es auch ganz tiefe Momente.
Jetzt habe ich mir da in meiner Vorbereitung eine Frage aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, Wann bist du selber zuletzt mit dem Tod persönlich konfrontiert worden? Was ich da nicht gewusst habe, als ich die Frage aufgeschrieben habe, dass du wirklich gerade sehr aktuell, akut bist konfrontiert worden im nahen Umfeld. Du bist morgen an einer Beerdigung von einem sehr nahen Mensch. Ja, wie geht es dir mit dem?
Also es ist mein ältester Bruder, der jetzt gestorben ist. Und es ist eigentlich das, was ich jetzt ein bisschen geschildert habe, die Stimmung reinzubringen. Wir haben ein paar ganz tief berührende Begegnungen gehabt. Auch, wir haben auch fest geprägt miteinander. Er hat sehr fest geprägt. Er wohnt im Welschen. Wir haben uns nicht so viel gesehen darum. Aber jetzt haben wir natürlich die Besuchszeit intensiviert. Mit der Schwester, mit der einen oder Brüder oder so, ist man dann das Zimmer. Und man hat einfach die Zeit genommen und ich sage es bewusst so miteinander genossen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes, dass wenn man merkt, das Leben kann nicht mehr so lange gehen, dass man dann die Zeit sich nimmt und zusammen geniesst. Und ich weiss, beim letzten Besuch habe ich da eine Mandarine von meiner Frau mitgenommen und habe ihm noch die Mandarine ins Maul gesteckt. Und er hat die so genossen. Ich vergiss das nicht mehr. Seine letzte Mandarine, und sie ist zum Glück so eine feine, süße, aromatische gewesen. Es sind so Bilder, oder eben, ich habe schon erwähnt im Gespräch, der Schneefall, das hat er erzählt. Er hat erzählt von dem Mädchen, er hat erzählt, dass sein Vater da schon war, seine Tante da war. Er hat jetzt mehr gemeint, es seien Halluzinationen. Aber ich bin mir dessen nicht sicher, es kann sein. Aber
es hat wie Bilder gehabt.
Genau, so. Wie Bilder gehabt. Und er ist auch Mensch geblieben. Also ist jetzt da nicht ein heiliger Lampf rum. Er hat dann einmal geschumpfen, weil es so laut war im Spital. Also man muss sich das nicht falsch vorstellen. Aber er hat wirklich wie ein Schneefall dürfen gehen. Mhm. Ist dann am Sonntag vor einer Woche eingeschlafen, bevor wir wieder gekommen sind. Einfach. Und habe gefunden, das ist so ein Vorbildstück weit, wo auch der Pfleger ihm gesagt hat, ja, sie sind jetzt zwar stabil, aber wenn es so bleibt, sie werden nicht mehr zurück können ins Leben, dann müssen wir sie in unser Pflegeheim bringen. Und wo man so konkret dann geredet hat, hat er einfach mit dem Finger nach oben gezeigt, eben in die Parallelwelt. Es soll so geschehen, wie Jesus ist ihm sehr lieb gewesen, wie er eben denkt, dass es gut ist für ihn. Und das hat mich sehr tröstet und hat gedacht, ja, das ist für mich jetzt nein, ich will es nicht qualifizieren, es ist einfach sehr eindrücklich gewesen. Mhm.
Und weißt du, was passiert jetzt mit dir, wenn du persönlich dann so auf eine andere Art ja, mit dem Tod konfrontiert bist, nicht in der Funktion als Pfarrer und Notfallseelsorger, sondern eben als Bruder? Ja, was machst du dir jetzt selber für Gedanken über den Tod, über das Leben auch? Was wichtig ist im Leben?
Also ich merke einfach, jetzt ist ja eine Melancholie in einem, Trauer. Und was ist das? Es ist einfach das Heimweh vom Herzen nach einem geliebten Menschen. Und es kommen dann viele Erinnerungen und ich bin jetzt eigentlich auch froh, um das Zusammensein morgen dann im Welschen mit den anderen. Man wird dann nochmal Erinnerungen tauschen und das ist für mich sehr, sehr kostbar. Und natürlich eben hat man das im Herzen, der Weh, der Schmerz auch, aber es tröstet mich, wie er hätte gehen können. Und zudem bin ich eben viel am Enkelkind hüten. Die lassen mir gar keine Zeit, dass ich da zu lange irgendwo bleiben kann. Aber es ist einfach eine grosse Dankbarkeit für das, was wir jetzt haben erleben und was er uns noch mal erleben lassen hat. Und sonst geht das Leben weiter. Es ist einfach so. Aber es tut noch mal viele Gedanken aufbringen, Erlebnisse. Und ja, und mir wird einfach immer wieder bewusst, dass man wirklich immer, wenn man noch jemand weggeht, bewusst sich verabschiedet. Das ist eigentlich etwas, was ich von der Notfallseelsorge mitgenommen habe. Wir gehen nie aus dem Haus, ohne Tschüss zu sagen. Auch wenn wir mal im Streit noch sind, dann ist halt Tschüss vielleicht nicht Tschüss Schätzli oder so, sondern Tschüss, aber man weiss nie, wird man sich wieder mal sehen.
Mhm. Und das ist etwas, was du in deinem Alltag auch so lebst, in dem Fall.
Genau, mhm. Ja.
Hey, mich würde es noch mega wundern, jetzt als Sicht vom Pfarrer. Weißt, was sagst du, was kommt nach dem Tod?
Ja, ich glaube, es geht weiter. Der Tod ist das Ende vom Horizont von unserem Leben. Und der Horizont ist das Ende von unserer Sichtweise, hat jemand gesagt. Und der Karl Rahner, der katholische Theologe, hat mal gesagt, die Verstorbenen sind die Vorausgegangenen. Und so denke ich, gibt es eine ganz vielseitige Welt. Jesus lebt von vielen Wohnungen. Der Apostel Paulus erzählt, er sei bis in den dritten Himmel entrückt und nennt das Paradies. Also ich kann mir vorstellen, es gibt ganz verschiedene Stufen auch. Oder es ist blöd, jeder Begriff stimmt nicht. Es ist einfach sehr vielseitig da hinten. Und Und ich glaube, wir werden sehr überrascht sein, auch mit wem das wir uns begegnet. Da hat mal gefragt, Professor Karl Barth, und Basler Kollege, werden wir die Geliebten dann auch noch sehen? Und dann hat er so schmunzelnd, ein humorvoller Mensch gewesen, gesagt, ja, aber die anderen auch. Also, ich glaube, wir werden sehr überrascht sein und so. Und das heisst nicht, dass ich jetzt eine Sehnsucht habe, so schnell da über ins andere Land. Ich liebe das sehr, das Leben da, aber ich denke schon. Und darum habe ich einfach in jedem Grab gebetet. Und jetzt übergeben wir die verstorbene Person in die Hände von Gott. Wir sind in guten Händen bei Gott. Was dann auch daraus wird, das entscheidet dann unser Schöpfer.
Mhm. Aber ist es etwas, wo du dich darauf freust, wo für dich auch nicht beängstigend ist, so, das, was nach dem Tod kommt?
Ich weiss es nicht, ob es beängstigend ist. Also, weil ich weiss noch nicht, wie es dann ist, wenn ich dann wirklich darauf, wenn es dann bei mir auch so weit ist. Darum habe ich jetzt das so auch wach begleitet von meinem Bruder, der jetzt so nahe gekommen ist, oder beim Vater, oder all die. Also, was mir wieder in den Sinn gekommen sind natürlich all die Abschiede, oder beim Vater, dort habe ich noch können, und ich bin gekommen, ist eine Krankenpflegeperson gerade da gewesen, und gesagt, kann ich helfen? Sagt sie, ja, sie können ihren Vater doch rasieren. Das ist mein Letzte, das ich ihm da habe. Oder? Und nachher ist er, wie näher gegangen ist, wie die Mutter gegangen ist, ist so verschieden. Aber ich weiss auch von Menschen, die noch mal ganz grosse Angst bekommen, der tiefgläubige Menschen. Und ich bin ein Angsthase. Und darum hoffe ich, dass ich auch mal so wie ein Schneeflöckli gehen darf.
Mhm. Mein Podcast heisst ja «Endlich leben». Wie fühlst du den Begriff, Peter? Was bedeutet für dich «Endlich leben»?
Ja, endlich leben heisst wirklich jetzt leben. Und meine Stimme, meine Emotionen immer wieder mal anschauen, oder? Also, ich habe jetzt gerade ein bisschen Stress gehabt, Stress vor dem Interview, und habe gemerkt, ich lasse mich so mitreissen von Sorgen, von Angst, wird das alles schaffen? Und dann habe ich mir gesagt, so stopp jetzt, Peter, jetzt langsam. Und es muss auch nicht perfekt sein, gut ist auch gut genug. Und jetzt gang den Tag wieder bewusst durch und bin dann ins Büro gekommen, um das ein bisschen, und habe zuerst eine Pflanzengrüße gesagt, und ich habe das erste Mal seit etwa 2 Wochen geschenkt bekommen, habe dann ein Bild von Jesus an einem Auferstandenen Grüße gesagt, schön, dass du da bist, ein Engelbild, schön, dass ihr da seid, dann von einer verstorbenen Person, die mir sehr am Herzen gelegen ist, die hat mir ein Kunstwerk zurückgelassen, sie war eine Künstlerin gewesen. Dann habe ich allen Verstorbenen gesagt, hey, danke, dass ich euch kennenlernen durfte. Und das hat mich sehr beruhigt und bin dann ohne gesessen und habe dann gebetet.
So ein bisschen das Bewusste im Jetzt in sein, höre ich da
aus? Ja, oder? Mich auch wieder zurückholen, oder? Mhm. Aus dem Mitgerissen von irgendwie Strömung, Emotionen und so. Und genau, ja einfach sagen, und jetzt ich weiss ja nicht, ist der letzte Tag. Also endlich leben heisst endlich und jetzt leben. Also lebe jetzt. Und ich habe mich sehr gefreut auf das Interview.
Ich mich auch, und ich habe sehr genossen, mit dir zu reden, Peter. Danke fürs Vorbeikommen, trotz deiner aktuellen Situation auch, und danke fürs Einblick geben in dein Leben.
Das ist gern geschehen.
Der Peter Schulthess hat so einen grossen Erfahrungsschatz durch seine Arbeit als Notfallseelsorger und Pfarrer. Und viele von diesen Erfahrungen hat er in Büchern aufgeschrieben. Zum Beispiel das Buch «Hiobs Botschaften». Dort schreibt er auch mehr dazu, wie man Menschen, die gerade einen Schicksalsschlag erlebt haben, kann begegnen kann. Das hat in diesem Podcast da leider nicht mehr Platz gehabt. Aber wenn es dich interessiert, dann bestellst du am besten das Buch auf der Webseite von Peter Schulthess. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt. Und in den Shownotes findest du auch einen Link zu unserer Spendenseite. ERF Media, die diesen und andere Podcasts produziert, lebt nämlich von Spenden. Wenn du «Endlich leben» also spannend und vielleicht auch für jemanden aus deinem Umfeld hilfreich findest, dann darfst du uns sehr gerne unterstützen. Danke vielmals. Ich bin Evelyn Gutknecht. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
«Endlich leben», ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.